Deutschlandfunk Kultur Buchkritik.
Der Engländer Tom Musthill bezeichnet sich selbst als, Zitat, Biologen, der zum Filmemacher und Autor wurde. Und er sagt auch, dass seine Spezialität Geschichten sind, bei denen sich Menschen und Natur begegnen. Er hat für Film- und Fernsehprojekte, die preisgekrönt wurden, gearbeitet, hat schon zusammengearbeitet mit David Attenborough, Greta Thunberg und Stephen Fry. Und sein erstes Buch, das ist jetzt auch auf Deutsch erschienen. Es heißt Die Sprache der Wale. Und zu mir ins Studio gekommen ist dazu unsere Kritikerin Susanne Billig. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Ich muss ehrlich zugeben, ich bin noch nicht völlig angefixt von diesem Buch. Erstmal, weil ich habe so das Gefühl, wenn über irgendeine Tierkommunikation schon viel geforscht und auch viel geschrieben wurde, dann ist es die Sprache der Wale. Kann er da wirklich noch was Neues bieten?
Ja, also ging mir auch so. Als ich das Buch zum ersten Mal in die Hand genommen habe, dachte ich, na, was kommt denn da Neues? Aber er hat da wirklich viel ausgegraben. Also es geht schon damit los, dass er uns ausführlich erklärt, dass dieses Phänomen Sprache eigentlich überhaupt nicht geklärt ist. Die Linguistik ist sich völlig uneins, wie das zu definieren ist. Und die Biologie geht dem Wort inzwischen auch völlig aus dem Weg und spricht nur noch von Tierkommunikationssystemen. Dann geht's weiter damit, dass die Laute der Wale und Delfine, aber auch der Vögel noch überhaupt nicht erschöpfend kartiert sind. Da wird immer wieder Neues entdeckt. Das wird auch nicht wirklich verstanden. Die Forschung hat keine Ahnung, was diese ganzen Wahlgesänge, die auch eben neu immer wieder entdeckt werden, genau bedeuten, ob die überhaupt was bedeuten. Da ist also wirklich noch viel Geheimnis.
Aber wie nähert sich denn dann inzwischen die Wissenschaft dieser Sprache oder auch dieser Tierkommunikation? Beschreibt er das?
Ja, das macht er vor allen Dingen ganz schön über viele persönliche Begegnungen mit Walschützern oder Lauterforscherinnen und so weiter. Er zieht los mit den Leuten auf halsbrecherische Bootsfahrten, um die Wale aufzustöbern. Er beschreibt diese hochtechnischen Abhörapparaturen, die die im Meer versenken, um flächendeckend die Laute zu kartieren. Er befasst sich ganz aktuelles Thema ausführlich mit der künstlichen Intelligenz. Die soll jetzt helfen, diese Big Data, die man da aus dem Meer zieht, auszuwerten, Muster da drin zu erkennen, weil dafür kein menschliches Gehirn und keine menschliche Lebenszeit ausreicht, um das ans Licht zu heben. Dann wieder taucht er in die Anatomie ein und erzählt uns, wie Wale diese schönen Gesänge überhaupt möglich machen. Das hat mit dem Kopf zu tun und er spaziert da wirklich ganz körperlich in so einen aufgeschnittenen Pottwal hinein. Das ist eine sehr wabbelige und blutige Angelegenheit. Er ist eben Naturfilmer und weiß, Bilder zu erzeugen. Dann wieder wechselt er völlig das Thema, befasst sich ausführlich mit der Historie dieser Forschung, den Gorillas und Schimpansen, denen man Gebärdensprache beigebracht hat. Also vielfältigste Aspekte.
Da fällt mir gerade auf, dass ich davon schon mal gehört habe, aber ist eine Weile her. Von dieser Idee, in Gebärdensprache mit Schimpansen zu kommunizieren, hört man inzwischen nicht mehr so viel. Also muss die Wissenschaft langsam einsehen, dass das doch teilweise einseitige Versuche waren, diese Kommunikationsversuche?
Ja, das war nicht so ergiebig. Das schildert er tatsächlich auch so. Also im Grunde sind unsere gebärdenden Primatengeschwister uns große Rätsel geblieben. Die haben da ein bisschen kommuniziert und brav auf Tasten gedrückt und vor allem ihr Futter eingestrichen. Aber die haben zum Beispiel so gut wie nie mal eine Frage gestellt. Die wollten nie was wissen. Die haben nie mal ein lebensphilosophisches Thema angeschnitten. Es gab wohl mal einen Papagei, der vor dem Spiegel ein paar Mal gefragt hat, welche Farbe seine Federn wohl haben. Das war es aber auch schon an Neugier. Aber woran lag das? Darüber macht sich Tom Musthill Gedanken. Also lag es daran, dass die Tiere Gefangene waren? Ja, würden die vielleicht in freier Wildbahn, wenn wir die nicht nerven mit unseren Experimenten, ganz anders und interessanter kommunizieren? Und wie weit können wir uns überhaupt reindenken, dann eben in die Perspektive eines Wals oder Papageis im natürlichen Lebensraum? Und diese Barriere versucht er in seinem Buch so ein bisschen zu durchbrechen, weil er ja kein Wissenschaftler ist. Als Naturfilmer darf er sich den Tieren empathisch nähern und sich begeistern. Und er spekuliert dann auch seitenweise, was wohl in so einem Walherzen vor sich geht in den Tiefen der Meere.
Aber das ist jetzt die Stelle, wo ich mich frage, ob er diese Grenze zwischen Wissenschaft und, sagen wir mal, Vermenschlichung von Tieren nicht manchmal überschreitet. Tut er das?
Ja, er denkt drüber nach, ob er das tut und inwieweit das statthaft ist, ja. Und er kommt dann zu dem Schluss, dass er sagt, die Überhöhung des Menschen ist auch eine Art von Anthropozentrismus, also Menschenzentriertheit. Und er listet dann in einem Kapitel auf, was die Biologie alles herausgefunden hat über andere Tiere, das lange als nicht existent galt. Also auch andere Tiere, nicht nur Primaten, stellen Werkzeuge her, kooperieren, planen voraus, verstehen abstrakte Konzepte, schließen Freundschaften, die knutschen sogar mit Zunge, die machen Späßchen, die können lachen, die kitzeln sich, die trinken gern mal Alkohol, wenn sie rankommen, die tanzen im Takt zur Musik, kennen Moral. Das klingt vielleicht nicht nüchtern, aber er betont, das ist Stand der aktuellen Wissenschaft.
Auch wenn sein Buch vermutlich nichts dazu beitragen kann, die sprachliche Kommunikation zu Tieren zu verbessern. Ich glaube, das ist ja sehr fraglich, ob wir irgendwann mal wissen werden, was Bruttosozialprodukt auf Walisch heißt. Aber kann so ein Buch zumindest was dazu beitragen, dass wir eines besser verstehen, nämlich die Welt der Tiere und auch ihre Probleme und vielleicht durch das Lesen solcher Bücher auch noch motivierter sind, die Meere zu schützen?
Also das ist ganz klar die große Hoffnung, die hinter diesem Buch steht, hinter seinen ganzen Naturfilm, auch für die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die er interviewt. Die wollen uns viel erzählen, damit die Welt sich besinnt und erkennt, wie wunderbar diese Welt der Tiere ist. Auf mich wirkt diese Hoffnung so ein bisschen wie die der jungen Menschen von Fridays for Future, die sagen, wenn das 1,5-Grad-Ziel nicht zu erreichen ist, dann müssen wir weiter kämpfen für das 1,6-Grad-Ziel. Ja? Weil auch das eben Riesenunterschied macht, zu aufgeben und laufen lassen. Alles, was man erkämpfen kann, ist wichtig. Er jedenfalls spendet 10% der Bucherlöse für den Schutz der Meere und der Wale.
Wäre auch so ein Kompromiss. Man weiß nicht, was Bruttosozialprodukt auf Walisch heißt, aber vielleicht wissen wir irgendwann, was 10 auf Walisch heißt oder so. Dankeschön, das war Susanne Billig. Über die Sprache der Wale, eine Reise in die Welt der Tierkommunikation. Das Buch von Tom Mastel ist in der Übersetzung von Christel Dormagen im Rowohlt Verlag erschienen. Es hat 400 Seiten und kostet 24 €. Und Sie finden weitere Informationen zu diesem Buch und auch zu den vielen anderen, die wir Ihnen morgens oder auch vormittags in der Lesart vorstellen, auch im Internet unter deutschlandfunkkultur.de.